Heute Teil 5. Für diejenigen, die den Anfang ein bisschen verpasst haben, ich habe beschlossen, nicht der klassischen Zählung zu folgen mit den Geboten. Wir haben das in der ersten Einheit miteinander besprochen, dass da verschiedene Zählungen gibt, sondern dass wir es im Prinzip so ähnlich machen, wie die jüdische Zählung ist, und dass wir das erste Gebot also haben, du sollst keine anderen Götter haben. Das zweite Gebot, obwohl ich habe es ja hier, dann können wir es gleich miteinander anschauen. Das erste, das haben wir schon jeden Sonntag miteinander besprochen, und ich möchte es einfach auch wiederholen hier. Wenn es um Gebote geht, geht es nicht darum, dass Gott uns irgendwie einschränken will, sondern wenn wir uns um die Gebote Gedanken machen, dann hat es den Hintergrund, dass Gott uns mit diesen Geboten eigentlich eine Wegweisung gibt, eine so Art Gebrauchsanleitung für unser Leben. Und wenn wir möchten, dass es uns gut geht, dann ist gut, wenn wir uns daran halten. Die ersten vier Gebote, die wir jetzt miteinander besprochen haben, die betreffen unsere Beziehung zu Gott. Das heißt, es ging um die anderen Götter, dass wir keine anderen Götter haben sollen. Das zweite war, wir sollen uns kein Bildnis machen. Beim dritten ging es um den Namen Gottes und beim vierten ging es um den Feiertag. So. Und die nächsten sechs Gebote, die betreffen jetzt unsere Beziehung untereinander. Also das heißt, wie wir miteinander umzugehen haben, was wichtig ist für uns. Und jetzt wisst ihr auch, was dieser seltsame braune Balken da soll. Ich weiß nicht, wer Peter Schneider schon mal gehört hat, ich weiß nicht, in jeder zweiten Predigt mindestens gefühlt jedenfalls, kommt es irgendwie vor, und ich finde das Bild einfach aber auch so klasse, nämlich, dass das Kreuz uns immer daran erinnert, dass in so vielen Dingen, zum Beispiel jetzt auch bei den Geboten, es geht immer um diese beiden Dimensionen, es geht um die Beziehung zu Gott, das Senkrechte sozusagen, und es geht um die Beziehung untereinander, nämlich das Waagrechte. So, und das erste Gebot, was wir jetzt miteinander besprechen werden, was unser Zusammenleben miteinander betrifft, ist, wie gehen wir mit unseren Eltern um? In unserer Zählung das fünfte Gebot, und ich gebe uns das in zwei Varianten. Das eine ist aus 2. Mose 20, Vers 12, wo wir unsere Gebote bisher gelesen haben. Da heißt es, ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Das ist die Einheitsübersetzung. Und die zweite Version finden wir in 5. Mose 5, Vers 16, wo diese Gebote nochmal wiederholt werden, weshalb das Buch 5. Mose im englischen Sprachgebrauch oder im lateinischen auch Deuteronomium heißt, also das zweite Gesetz, weil da das Gesetz nochmal wiederholt wird. Und da ist etwas erweitert, da heißt es, ehre deinen Vater und deine Mutter, wie es dir der Herr, dein Gott, zur Pflicht gemacht hat, damit du lange lebst und es dir gut geht in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Und dann habe ich noch ein drittes dazu gemacht. Das wird im Neuen Testament nämlich aufgegriffen. Da heißt es, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf das dir es wohlgehe und du lange lebst auf Erden. War jetzt die Luther-Übersetzung. So, das ist ein Gebot, was Paulus aufgreift, hier im Epheserbrief, und sagt, das ist das erste Gebot, was eine Verheißung hat, oder wie es manche Übersetzungen schreiben, das ist ein wichtiges Gebot, also sozusagen das erste Gebot von denjenigen, die jetzt im zweiten Teil kommen, und deswegen hat es eine Verheißung. Und die Verheißung schauen wir uns mal ganz kurz an, da gibt es im Prinzip zwei mögliche Bedeutungen. Das erste ist eine persönliche Ebene, dass es uns eben persönlich gut geht, dass wir ein langes Leben haben, dass Gott uns segnet. Und das zweite ist, was ich auch ganz interessant fand, dass man es natürlich auch kollektiv auffassen kann, dass Gott quasi sagt, ihr mein Volk, wenn ihr euch an dieses Gesetz haltet, dann wird es euch gut gehen und ihr werdet in diesem Land lange leben, das ich euch geben soll. Und ich finde, beides ist richtig. Ich werde euch das auch gleich noch zeigen. Beide Bedeutungen sind eigentlich nachvollziehbar. Das erste haben wir am Anfang schon gehört, und das ist das, was ich immer wieder sage, Gottes Gebote sind Wegweiser zum Segen. Also wenn wir uns an Gottes Gebote halten, insbesondere eben an dieses, weil es da ausdrücklich ausformuliert ist, dann kann Gott uns segnen. Aber das Zweite ist auch richtig, nämlich die Familie ist eine Basis einer gesunden Gesellschaft. Und ich persönlich glaube, dass es nun nicht nur damit zu tun hat, dass Gott irgendwie auf eine mystische Art und Weise diesen Segen gibt, sondern ich persönlich denke, dass es wirklich so ist, dass eine Gesellschaft gesegnet ist, wenn wir uns an dieses Gebot halten. Und die werde ich nachher im Lauf der Predigt noch ein bisschen was dazu zeigen, weshalb ich einen Eindruck habe, dass hier in unserer Gesellschaft zurzeit gerade einiges ziemlich schief läuft. Wenn die Generationen nämlich keinen Respekt voreinander haben, dann werden sie vermutlich keinen Bestand haben. Und dann geht eine Gesellschaft auf Dauer kaputt. Und ich persönlich habe stark den Eindruck, also mir geht es jetzt weniger um diesen Jugendwahn, wie es manche bezeichnen, dass heute oder jedenfalls bis vor einiger Zeit ältere Arbeitnehmer mit 55 keine Arbeit mehr gefunden haben. Heute ist es Gott sei Dank in vielen Berufen wieder anders, wo man merkt, die Erfahrung, die Leute mitbringen, die ist sehr viel mehr wert als die vielleicht etwas geringere Leistungsfähigkeit, die sie aufgrund ihrer körperlichen Einschränkungen haben. Aber was ich schon hier und da einfach merke, ist, dass der Respekt vor der älteren Generation, sage ich mal ganz vorsichtig, durchaus nicht mehr so durchgängig da ist in der Gesellschaft. Ich habe kürzlich gehört von einer jungen Dame, ich nenne hier keinen Namen, aber sie ist heute hier, die steht in der Straßenbahn auf, um älteren Leuten ihren Platz anzubieten. Und offensichtlich ist es nicht üblich, aber es zeigt Wirkung. Nämlich als das letzte Mal, oder weiß nicht, ob beim letzten Mal, aber sie hat es erzählt, als sie es kürzlich mal getan hat, da hat hinterher dann plötzlich ein junger Mann gemerkt, genau, könnten wir ja machen, und hat seinen Platz dann auch angeboten. Ja, das ist eine schöne Möglichkeit, aber es ist durchaus nicht mehr üblich heute. Ich möchte euch mal ganz kurz ein bisschen mit soziologischen Details quälen. Ich war gestern auf der Homepage vom Deutschen Statistischen Bundesamt. Das sind unsere Geburten. Überschuss der Lebendgeborenen, seht ihr hier in Ocker oder was weiß ich. Überschuss der Gestorbenen in Blau, und hier die entsprechenden Farben mit dazu sind die Lebendgeborenen und die Gestorbenen. Und ihr seht, abgesehen von den Kriegszeiten hier, Erster Weltkrieg und Zweiter Weltkrieg, waren eigentlich die Geburten immer mehr als die Sterbefälle. Das hat sich ab Anfang der 70er Jahre, würde ich jetzt mal sagen, drastisch verändert. Und jetzt fragt ihr vielleicht, was hat das mit Vater und Mutter zu tun? Das hat für mich was damit zu tun, dass Vater und Mutter zu sein in unserer Gesellschaft offensichtlich nicht mehr ein Wert ist. Also man wagt es heute ja kaum noch auszusprechen. Jeder, der das tut, der kriegt ja immer sofort eins vor den Latz geknallt. Aber es ist ja einfach so, dass das vor einigen zig Jahren in unserem Land noch ganz anders war. Nicht, dass ich mir diese Zeiten zurückwünsche, versteht mich nicht falsch. Aber der Wert der Familie und dass Vater und Mutter was ist, was Schönes ist, den hat man uns eigentlich systematisch ausgetrieben. Und das ist was wir in diesem blauen Bereich hier nun einfach ganz, ganz deutlich sehen. Denn ich habe mir noch überlegt, eine Folie euch zu zeigen, die mich kürzlich über Facebook erreicht hat. Das ist Werbung von einem, ich weiß gar nicht, welchem Land, von einem Kondomhersteller, wo irgendwelche Häschen auf der Wiese zu sehen sind. Und dann stand drüber, Fun now, kids later. Also jetzt Spaß, Kinder später. Nun, das ist Sinn und Zweck der Verhütung, das sehe ich schon ein. Aber für mich ist so ein bisschen symptomatisch für das, was uns heute eigentlich bestimmt, nämlich es geht uns nicht mehr um Gesellschaft, es geht uns auch nicht mehr um Kinder in weiten Strecken, sondern es geht eigentlich nur noch darum, unterm Strich zähle ich. Und deswegen, also wenn ich mir jemals überlegen würde, die Bank zu wechseln, dann würde ich zu bestimmten Banken schon aus diesem Grund sicher nicht gehen. Aber das ist ein anderer Grund. Ich zeige euch hier nochmal was, das kennt ihr vielleicht auch. Das sind die Zahl der Geburten pro Frau. Deutschland in Gelb, das frühere Bundesgebiet in Orange und die neuen Länder in Hellblau. Und das muss man sich schon mal geben hier. Kurz nach der Wiedervereinigung ist die Quote auf 0,7, 0,8, wenn wir es ganz positiv sehen, abgesunken. Das heißt 0,8 Kinder pro Frau. Also das finde ich heftig. Damit ist keine Gesellschaft am Leben zu erhalten. Aber gut, ich möchte hier keine Politikwissenschaften betreiben. Letzte Folie zu dem Thema. Das sind die sogenannten Bevölkerungspyramiden. Und ihr seht, rechts, links haben wir 1910 noch eine Pyramide. 1950 sah das schon seltsam aus und 2010 haben wir einen Bevölkerungspilz. Und man muss eigentlich kein Politikwissenschaftler sein, um festzustellen, dass das unserer Gesellschaft nicht gut tun kann. Und die ganzen Probleme, die wir heute haben, unter anderem auch mit der Rente, die hängen auch damit zusammen. Das einfach nur, um zu unterstreichen, dass das, was ich gesagt habe, dass eine Bevölkerung oder eine Gesellschaft, die Elternschaft und die Familie nicht schätzen, dass die auf dem Weg ist in große Probleme. Und auf der anderen Seite kann ich auch manche Eltern verstehen, die Angst haben, solche Jugendliche großzuziehen, wie sie heute zum Teil auf den Straßen erleben. Dem fühlt sich ja mancher vermutlich auch nicht mehr gewachsen. Da hat man auch Angst, was kommt. Und ich persönlich weiß noch in den 80er Jahren, als ich noch nicht an Kinder gedacht habe, aber da war für uns immer die Frage, kann man in so eine Welt eigentlich noch Kinder setzen? Mit Atomkrieg und Pershing und was weiß ich was alles. War damals sogar auch mal auf einer Demo und habe gegen die Pershing-Raketen demonstriert und so. Man hat sich damals ja echte Sorgen gemacht und hat sich überlegt, kann man in so eine Welt überhaupt noch Kinder setzen? Das mag ja durchaus auch ein Grund sein, der da mitspielt. Okay, aber das nur am Rande. Für mich ist es wichtig, wenn wir wollen, dass unsere Gesellschaft Bestand hat, dann ist es wichtig, dass unsere Familien ein Wert sind, und zwar ein hoher Wert. Und ich möchte euch Mut machen, die ihr noch in dem Alter seid, wo man an dieser Zahl von 1,34 Kindern pro Frau noch was ändern kann, möchte euch Mut machen, tut das. Und ich finde es schön, dass es jedenfalls bei uns in der Gemeinde durchaus den Hang zur Zweit- und Dritt- und Viertschwangerschaft gibt. Das ist eine gute Sache. So, ich möchte auf die Frage kommen, was heißt eigentlich Ehren? Wenn ich euch jetzt gefragt hätte, was ist Ehren für euch? Ich weiß nicht, was so von euch, bei euch für Antworten gekommen wären. Vielleicht können wir das mal kurz. Genau, wertschätzen. Achten. Was haben wir noch? Fällt Ihnen? Höher stellen als wen? Als mich? Alex, ganz revolutionär hier. Gehorchen. Oh je, sind noch Jugendliche und Kinder im Raum? Oh oh. Ja, ja. Also, ihr seid schon auf dem richtigen Weg und ich offensichtlich auch. Da sind wir uns irgendwie einig. Ich habe auch mit Wertschätzung angefangen. Wertschätzung heißt, ich schätze etwas wert. Ich sage, das, was du getan hast, ist für mich was wert. Ich persönlich denke, dass unsere Eltern viel für uns getan haben. Ich weiß nicht, wer von euch kürzlich das Video gesehen hat, was auch so rumging. Da wurde ein Bewerbungsgespräch geführt. Hat es irgendjemand gesehen? Ist leider Englisch, deswegen habe ich es nicht mitgebracht. Aber es ist total interessant. Die haben eine Anzeige geschaltet in der Zeitung, haben eine Stelle ausgeschrieben und dann haben sie das Bewerbungsgespräch per Computer geführt. Also sie haben die Leute nicht eingeladen, sondern was weiß ich, per Skype oder sowas. Und dann sagt der Mann, erzählen Ihnen erstmal was über diese Stelle. Es ist ein Executive, was weiß ich was, hat es irgendwie Englisch benannt, also irgend so ein Managing Director oder irgend sowas. Und sie müssen einfach 24 Stunden am Tag erreichbar sein, 7 Tage die Woche. Und war die Frage, ja, wie viel Urlaub? Ja, Urlaub gibt es keinen. Und ich weiß nicht, was sie noch alles gesprochen haben. Also es war haarsträubend, als ich mir so gedacht habe, ich weiß nicht, ob ich das Gespräch an der Stelle noch weitergeführt hätte. Und da ging es um, wie viel verdient man? Und er hat gesagt, ist vollkommen ehrenamtlich, also ich bekomme keinen Cent dafür. Und dann haben die Leute gesagt, wie ist das arbeitsrechtlich überhaupt zulässig? Ist ja also seltsam, was sind das für Bedingungen und sowas? Und dann sagt der das Interview geführt hat, ich wollte Ihnen nur sagen, die Stelle ist momentan vergeben. Es ist Ihre Mutter. Und dann die einen Leute waren sprachlos, die anderen haben angefangen zu lachen. Und manche haben dann fast angefangen zu weinen, haben dann angefangen, noch irgendwelche Botschaften für ihre Mütter quasi da übers Internet dann zu verbreiten. Und ich fand das total interessant, weil es im Prinzip genau darum geht, dass unsere Eltern, wenn sie es jedenfalls so gemacht haben, wie das die meisten machen, einfach Tag und Nacht für ihre Kinder da sind, für die Kinder gesorgt haben, sich die Nächte um die Ohren geschlagen haben, vielleicht viel gearbeitet haben, um diese Kinder zu versorgen. Und Ich werde gleich noch ein bisschen was dazu sagen, dass es natürlich auch andere Eltern gibt. Aber dass man das einfach mal wertschätzt und sagt, Mensch, was du für mich getan hast, ich nehme das wahr und ich möchte einfach Danke dafür sagen. Man kann das zum Muttertag machen, aber noch schöner ist eigentlich, wenn man es jeden Tag macht. Und zu Vatertag macht man ja eh was anderes. Aber vielleicht ist es einfach eine gute Gelegenheit zu sagen, ja, heute ist zwar weder Vatertag noch Muttertag, aber vielleicht können wir es heute mal tun. Und ihr Kinder, also ich bin ja auch noch Kind, ich werde heute zwar nicht meine Mutter, aber meine Schwiegermutter sehen, und vielleicht werden wir auch irgendwie in der Form Danke sagen, die feiert heute ihren 70. Aber wenn du möchtest, dass es richtig authentisch und echt rüberkommt, dann mach das doch nicht nur heute, wo man sagt, ja, wegen der Predigt ist klar. Wenn man dann fragt, warum gehst du in den Kurs? Ja, weil es die Mama gesagt hat. Ich bin sicher, da gab es auch noch andere Gründe, und genauso ist gut, wenn wir noch andere Gründe haben, weshalb wir uns bei unseren Eltern bedanken, nicht nur, weil es der Prediger gesagt hat. Das Zweite, ich weiß gar nicht, ob das gesagt worden ist, aber ihr habt sicher wenigstens gedacht, Respekt. Respekt ist was, jemand hat mal gesagt, Frauen wollen Liebe, Männer wollen Respekt. Da ist auch was dran. Ich habe jetzt nicht die Zeit, da genau drauf einzugehen, aber Respekt ist schon was wichtig ist in unserer Beziehung zu unseren Eltern. Und ich habe mir überlegt, worin äußert sich Respekt? Und man kann da sicher ganz, ganz vieles anführen, aber das, wo sich Respekt für mich eigentlich am deutlichsten zeigt, das sind meine Worte. Ich habe mal geschrieben, achte auf deine Worte. Es ist für mich wichtig, wie wir mit unseren Eltern reden, was wir sagen, wie wir uns ihnen gegenüber äußern. Ihr wisst ja, man sagt so, der Ton macht die Musik, und da ist durchaus auch was dran. Nicht nur wichtig, was wir sagen, sondern auch, wie wir es sagen. Das Zweite, was ich dazu geschrieben habe, auch wenn sie nicht dabei sind. Also ich weiß ja nicht, wie du über deine Eltern redest. Ich versuche meinen Kindern immer wieder beizubringen, dass ich nicht alt bin. Auch wenn man das durchaus unterschiedlich sehen kann. Und das hat damit zu tun, dass sie ab und zu sagen, Alter. Aber damit meinen sie nicht mich, sondern das ist heute so üblich. Aber, also man sagt zu allen Alter, auch zu den Jungen. Also ich hoffe, dass ihr verstanden habt, was ich jetzt meine. Also wer jüngere Kinder hat, der, denke ich, versteht, was ich meine. Aber es gibt Leute, die sagen zu ihren Eltern, mein Alter oder meine Alte. Und das ist was, wo ich sage, man kann das jetzt als Jugendsprache abtun. Für mich ist die Frage, wie viel Respekt steckt hinter so einer Anrede. Und wenn du respektvoll Alter sagen kannst, dann okay, werde ich dir das jetzt nicht verbieten. Aber vielleicht müssen wir einfach mal darüber nachdenken, wie reden wir eigentlich? Oder wie reden wir mit unseren Klassenkameraden, mit unseren Arbeitskollegen über unsere Alten, die einfach seltsam sind. Ihr kennt das Buch, meine Eltern sind in einem schwierigen Alter. Und das ist schon so, wenn wir uns unterhalten, dann drücken wir das auch sehr, sehr deutlich aus. Und da ist für mich die Frage, wo ist das berechtigt? Ich meine, man muss ja irgendwann auch mal seinem Unmut Luft machen. Und inwiefern ist es noch respektvoll? Und vielleicht habt ihr das von mir schon mal gehört, wenn ich über andere Leute rede, versuche ich mir immer vorzustellen, was wäre jetzt, wenn die Frau im Raum wäre oder der Mann im Raum wäre. Und es hilft mir. Kürzlich ist mir es wieder passiert, da haben wir über jemanden gesprochen und ich habe was gesagt. Und im selben Moment, also ich muss zugeben, es war erst nachdem ich es gesagt habe, ist mir aufgefallen, wenn die jetzt da gewesen wäre, hätte ich das nicht so formuliert. Und dann heißt es für mich, falsch. Wäre besser gewesen, ich hätte es nicht so gesagt. Dann hätte ich es anders gesagt. Und ich finde, das ist auch Respekt. Ich meine nicht Heuchelei, sondern ich meine Respekt. Also, die Predigt würde viel zu lang gehen, wenn ich das noch ausführen würde. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Gehorsam haben wir auch schon gehört. Gehorsam nicht nur, was ich verstehe. Also, auch wenn ich es nicht verstehe, darf ich trotzdem gehorsam sein? Das ist wie mit Gott auch. Ich muss nicht nur dann gehorsam sein, wenn ich verstehe, was Gott will, sondern ich darf auch dann gehorsam sein, wenn ich nicht weiß, was Gott damit meint oder warum er das sagt oder wenn ich das vollkommen unsinnig finde. Aber es tut mir trotzdem gut, wenn ich mich dran halte. Nun gebe ich zu, dass Eltern nicht eine perfekte Kopie Gottes sind und Eltern auch schon mal Fehler machen können, da kommen wir gleich noch drauf. Und trotzdem ist es gut, zu gehorchen. Das ist übrigens ein sehr seltsamer Wert in unserer heutigen Gesellschaft. Ich erinnere mich noch gut, als wir in unserer freien evangelischen Schule mal so unsere Werte festgelegt haben, wo wir sagen, die möchten wir unseren Kindern gern vermitteln. Und da haben wir unter anderem gesagt, wir möchten unseren Kindern gern den Wert Gehorsam vermitteln. Dann hat uns die Presse sofort in die rechte Ecke gestellt. Gehorsam ist heute, also das sagt man besser nicht mehr so laut, weil Gehorsam ist heute ein sehr, sehr unpopulärer Wert. Aber es ist ein guter Wert und wenn man ihn richtig, richtig versteht und richtig anwendet, eine ganz segensreiche Sache. So. Achso, ja genau, das ändert sich irgendwann natürlich mal. Also ich muss meinen Eltern jetzt in dem Sinn nicht mehr gehorsam sein. Also spätestens, wenn man dann so seinen eigenen Hausstand gründet, dann können die Eltern noch eine Meinung haben, sie können einen beraten. Die Eltern freuen sich auch, wenn sie um Rat gefragt werden, in aller Regel jedenfalls. Aber ich muss nicht notwendigerweise mehr gehorchen, in dem Sinn, wie ich es machen musste, wenn ich noch zu Hause wohne. Gut. Ach, noch einen Punkt habe ich, genau, Versorgung. Das ist auch noch ein ganz interessanter Punkt. Da kommen wir nachher nochmal drauf, deswegen möchte ich da wenig dazu sagen. Aber ich möchte vielleicht ganz kurz dazu sagen, wir können diese Verantwortung nicht an unsere Gesellschaft delegieren. Also natürlich hat heute fast jeder eine Rente und natürlich gibt es neben der Rente noch Hartz IV und was weiß ich, Wohngeld und keine Ahnung was für Transferleistungen. Aber die Verantwortung, unsere Eltern zu versorgen, in irgendeiner Art und Weise, die können wir nicht delegieren. Auch nicht an die Pflegeversicherung oder sonst was. Das ist unsere Verantwortung. Dass wir da Hilfe haben von der Gesellschaft, ist schön. Aber genau, ich komme da nachher nochmal kurz drauf. Und was ist jetzt mit schlechten Eltern? Genau. Manche von euch hatten vielleicht schlechte Eltern oder Eltern, von denen ihr sagen würdet, sind schlechte Eltern. Wir wissen, dass es Eltern gibt, die ihre Kinder missbrauchen. Wir haben kürzlich bei uns in der Schule einen Fahndungsaufruf bekommen vom BKA, wo eine Fotomappe verschickt wurde von einem Jungen. Die Bilder sind im Internet aufgetaucht und man hat uns Bilder geschickt, also nur wo quasi das Gesicht drauf war, um den zu identifizieren, mit der Bitte, ob ihn irgendjemand kennt, er solle sich dann melden. Und jetzt so nach 4 bis 6 Wochen oder sowas kam die Rückmeldung, also das Kind ist identifiziert worden, wenn ich es richtig weiß, in Oberbayern irgendwo. Und derjenige, der verantwortlich war, war der Vater. Und das ist schon was, wo uns irgendwie so der Atem stockt und wo wir sagen, ja, was ist jetzt mit solchen Eltern? Oder Eltern, die ihre Kinder schlagen oder, also ich meine jetzt auf eine Art und Weise schlagen, die nicht mehr gut sind. Eltern sind nicht perfekt. Ich hoffe, dass wir das wissen. Also klar, Kinder wissen das natürlich, aber ich hoffe, dass wir Eltern das auch wissen, dass wir als Eltern nicht perfekt sind. Und manche Eltern verhalten sich in der Tat verwerflich. Aber das Gebot Gottes ist nicht an eine Bedingung gebunden. Gott sagt nicht, ehre Vater und Mutter, wenn sie gut sind. Oder ehre Vater und Mutter, wenn sie alles richtig machen. Sondern Gott sagt, ehre Vater und Mutter. Wenn wir Eltern haben oder hatten, die nicht ihre elterlichen Pflichten richtig ausgeführt haben oder die vielleicht sogar Dinge gemacht haben, die richtig schlecht waren, entbindet uns das nicht von unserer Pflicht, sie zu ehren. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen schwierig an, aber ich kann euch das auch nicht anhand der Eltern aus der Bibel zeigen, aber es gibt eine Bibelstelle, die uns im Prinzip zeigt, das bezieht sich auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer oder wie es damals hieß, Herren und Knechte. Und ich habe jetzt auch bewusst eine modernere Übersetzung genommen. Da heißt es, euren Vorgesetzten sollt ihr euch mit der notwendigen Achtung unterordnen. Aber nicht nur den Guten und Freundlichen, sondern auch den Ungerechten und Lieblosen müsst ihr gehorchen. So, wenn Gott das schon in Bezug auf die Arbeitgeber sagt, oder in dem Fall eben den Sklaven für ihre Herren, dann denke ich, dass wir dieses Prinzip sehr, sehr berechtigt auch auf unsere Beziehung zu unseren Eltern übertragen können. Und ich sage auch nicht, dass das leicht ist. Also für diejenigen von uns, die gute Eltern hatten, wo wir ein herzliches Verhältnis haben, wo alles in Ordnung ist, da ist das alles sicher kein großes Problem. Aber für diejenigen, die in irgendeiner Form unter ihren Eltern gelitten haben, wo es echt Schwierigkeiten gab daheim, da mag das schwierig sein. Und trotzdem möchte ich euch ermutigen, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich entscheide mich dazu, meine Eltern zu ehren. Das muss ja nicht notwendigerweise heißen, dass du ihnen um den Hals fällst und was weiß ich was, aber sie zu ehren. Vermutlich sind es jetzt Eltern, bei denen wir nicht mehr wohnen, sodass es mit dem Gehorsam uns jedenfalls ein bisschen leichter macht. Aber dass wir sagen, Gott, ich entschließe mich dazu, meine Eltern zu ehren. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, aber ich bitte dich, dass du mir hilfst. Und das schließt nämlich ein, dass wir unseren Eltern vergeben müssen. Also, was heißt müssen? Ihr erinnert euch vielleicht an unsere Einheit im Vaterunser, wo es um Vergebung ging. Jetzt kann ich ja nicht sagen, wieso muss ich vergeben? Sie haben nicht um Vergebung gefragt. Also muss ich auch nicht vergeben, habe ich mal gehört von jemand. Und dann sage ich, weißt du, du kannst dich schon dazu entscheiden, deinen Eltern oder wem auch immer, wer an dir schuldig geworden ist, diese Schuld zu behalten und darin festzuhalten. Aber der Leidtragende ist nicht der andere. Der Leidtragende bist du. Und deswegen würde ich immer diesen Satz unterschreiben, vergeben macht frei. Und zwar nicht den anderen, sondern vergeben macht mich frei. Weil ich diese Last letztendlich nicht mit mir rumschleppen muss, sondern ich darf sie abgeben. Und das kann ich nicht, wenn ich an dieser Schuld festhalte, wenn ich immer wieder dran denke und wenn mich das immer wieder plagt und umtreibt. Und das mag ein schwieriger Prozess sein, das mag ein Prozess sein, der sich über Monate, vielleicht über Jahre hinzieht, je nachdem, was es war, was wir vergeben müssen. Aber ich möchte euch Mut machen, diesen Prozess zu gehen, weil am Ende seid ihr die Gesegneten. Ihr tut den anderen keinen Gefallen, indem ihr ihn vergebt. Die werden das vermutlich noch gar nicht mitkriegen. Aber es ist für euch persönlich gut. Wer auch immer, in dem Fall geht es um Eltern, aber wer immer an euch schuldig geworden ist, ich möchte euch ermahnen, vergebt, weil es tut euch selber gut. Ich habe noch andere Gebote gefunden, ich möchte der Vollständigkeit halber auch noch kurz ansprechen. Da geht es noch etwas härter. Wer seinen Vater oder seine Mutter verflucht, soll sterben. Wie viele von euch leben jetzt noch so? 5. Mose 27, 16. Verflucht sei, wer seinen Vater oder seine Mutter verunehrt, und alles Volk soll sagen Amen. Okay? Bisschen krass, oder? Hätten wir uns vielleicht überlegen sollen, bevor wir uns entschieden haben, diesem Gott zu folgen. Und ich persönlich denke, hier geht es nicht nur um Verfluchen. Also, wenn jemand sagt, ich verfluche dich oder was weiß ich was. Ich persönlich denke, da geht es um solche Sachen wie abfälliges Reden oder unsere Eltern verspotten. Letztendlich geht es auch um Ungehorsam. Ich habe die Stelle jetzt nicht mit raus, aber also das finde ich richtig krass. Da gibt es eine Stelle im jüdischen Gesetz, wo es heißt, wenn da ein Kind ist, was seinen Eltern chronisch ungehorsam ist und die Eltern kommen mit dem Kind nicht mehr zur Rande, wisst ihr, was die tun sollen? Da heißt, die sollen die zu den Ältesten bringen und dann sollen die Ältesten ihnen nochmal ins Gewissen reden und wenn die nicht bereit sind, gehorsam zu sein, dann sollen sie gesteinigt werden. Also ich weiß nicht, wie oft das angewendet worden ist, ich weiß nicht, wie viele Eltern das übers Herz bringen, quasi ihre eigenen Kinder zum Todesurteil zu bringen. Aber ich habe mich echt gefragt, warum in aller Welt ist Gott an dem Punkt so scharf? Warum versteht Gott an dieser Stelle auch nicht den kleinsten Spaß oder warum lässt Gott hier solche drakonischen Maßnahmen erlassen? Und ich bin eigentlich bloß auf einen Punkt gekommen. Also klar, man kann jetzt über gesellschaftliche Auswirkungen reden. Das mag sicher auch ein Punkt sein. Aber ich persönlich denke, ich habe so an das erste Gebot gedacht und an das zweite, wo es um unsere Beziehung zu Gott geht, wo ich persönlich einfach denke, dass das Verhältnis zu unseren Eltern ein Stück weit ein Abbild ist für unser Verhältnis zu Gott. Und wo Gott uns einfach sagt, so wie ich für dich quasi dein Vater bin, so möchte ich, dass du dich deinen Eltern gegenüber verhältst. Und dass wir es lernen bei unseren leiblichen Eltern, damit wir es unserem himmlischen Vater gegenüber richtig machen. Vielleicht hat Gott sich was anderes dabei gedacht, aber ich wollte euch das jedenfalls der Vollständigkeit halber nicht vorenthalten. Jetzt möchte ich noch zu dem Punkt Versorgen kommen. Da habe ich was gefunden in Matthäus 5, 2 bis 11. Also die Pharisäer und die Schriftgelehrten kommen zu Jesus und stellen ihm folgende Frage. Warum missachten deine Jünger die Überlieferungen der Alten? Denn sie waschen sich nicht die Hände vor dem Essen. Er entgegnete ihnen, warum missachtet denn ihr Gottes Gebot um eurer Überlieferung willen? Gott hat gesagt, ehre Vater und Mutter, und wer Vater oder Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. Ihr aber lehrt, wer zu Vater und Mutter sagt, was ich dir schulde, erkläre ich zur Opfergabe. Der braucht seinen Vater und seine Mutter nicht mehr zu ehren. Damit habt ihr Gottes Wort um eurer Überlieferung willen außer Kraft gesetzt. Ihr Heuchler, der Prophet Jesaja hatte recht, als er über euch sagte, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir. Es ist sinnlos, wie sie mich verehren. Was sie lehren, sind Satzungen von Menschen. Und er rief die Leute zu sich und sagte, hört und begreift, nicht das, was durch den Mund in den Menschen hineinkommt, macht ihn unrein, sondern was aus dem Mund des Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Offensichtlich war es bei den Juden zur Zeit Jesu, ich weiß nicht, üblich ist vielleicht zu viel gesagt, aber es war jedenfalls eine Möglichkeit, dass man gesagt hat, okay, ich wäre zwar vom Gesetz her verpflichtet, euch zu ehren, nämlich auch euch zu versorgen. Damals gab es ja noch nicht das Rentensystem, was wir heute haben. Und da haben, also ist in vielen Gesellschaften heute noch so, eine Rentenversicherung sind viele Kinder. So, und dann haben die Kinder die Pflicht gehabt, für die Eltern zu sorgen. Und jetzt konnte das Kind hergehen und sagen, oh, weißt du was, meinem Alten das Geld in den Rachen zu schmeißen, das habe ich jetzt keine Lust. Ich gebe das Geld einfach für den Tempel oder für irgendwas Frommes. Meine Unterstützung für meine Eltern ist eine Opfergabe. Die hatten da ein Wort dafür, das nennt sich Korban. In manchen Übersetzungen werdet ihr das auch finden. Und dann haben die Pharisäer und die Schriftgelehrten gesagt, gut, wenn jemand sowas macht, dann müssen die Leute ihren Eltern natürlich keine Unterstützung mehr geben. Und der Hintergrund ist auch relativ klar. Das ist so ähnlich, wie wenn wir nun sagen würden, also wisst ihr was, in unseren Finanzen sieht es momentan nicht so gut aus. Ich möchte mal bitten, dass ihr alle Kohle rüberwachsen lasst. Und wenn du dann eben für deine Eltern nicht mehr da sein kannst oder was weiß ich, dann deswegen mehr arbeiten musst und deine Mutter nicht mehr pflegen kannst, dann ist es schon in Ordnung, weil du tust es ja fürs Reich Gottes. Und das ist was uns Jesus sagt, was einfach gar nicht geht. Wir können nicht das Gebot Gottes außer Kraft setzen und sagen, das, was ich eigentlich meinen Eltern schulden würde an Zeit, an Versorgung, an keine Ahnung, an fürs über sie nachdenken oder was weiß ich was, das kann ich alles nicht mehr machen, weil ich bin so beschäftigt im Reich Gottes. Das ist was, wo Jesus sagt, das geht nicht. Ihr könnt nicht die Gebote Gottes außer Kraft setzen, um irgendwelche menschlichen Satzungen einzuführen. Genau, jetzt gehen wir da mal. Genau. Die andere Seite ist die, Matthäus 10, Vers 37, und da ist Jesus auch ganz klar, da heißt es, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert, und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und jetzt merken wir schon, dass wir auch da, wie so oft im christlichen Glauben, in der Spannung drin sind. Es gibt nicht die eine Seite, sondern es gibt oft auch die andere Seite. Und die andere Seite ist nun eben auch, dass wir auf der anderen Seite auch nicht sagen können, ja, weißt du, meine Eltern und so, und meine Eltern sagen, keine Ahnung, dieses und jenes, oder ich kann nicht in Gottesdienst kommen, weil daheim in der Familie, weißt du, oder ich kann mich nicht taufen lassen, sonst enterben mich meine Eltern oder was weiß ich was. Und da sagt Jesus, der Gehorsam und das Ehren der Eltern hat natürlich da seine Grenzen, wo wir Gott mehr gehorchen müssen als den Menschen. Und das ist natürlich auch richtig. Wir können auf der einen Seite nicht das Reich Gottes vorschieben, um unseren Verpflichtungen gegenüber unseren Eltern zu entfliehen. Auf der anderen Seite können wir auch an dem Punkt keine Kompromisse machen, wo unsere Eltern was von uns verlangen, was wir glaubensmäßig nicht tun können. Und die Prioritäten sind eigentlich auch klar. Und wir können vor allem die beiden Sachen nicht gegeneinander ausspielen, sondern es steht beides und wir müssen uns an beides richten. Genau. Jetzt gab es viel für die Kinder. Jetzt möchte ich der Vollständigkeit halber noch ein Wort an die Eltern richten. Vielleicht warten da manche Jugendlichen jetzt drauf. Und es ist auch richtig so. Es gibt für mich hier eine ganz, ganz starke Parallele zwischen dem, was die Bibel zum Beispiel über Ehe und über Mann und Frau sagt, wo es auch klare Verhältnisse eigentlich gibt, die heute auch sehr unpopulär sind, aber die biblisch gesehen relativ klar umrissen sind und wo die Probleme Und das müssen wir einfach auch feststellen, nicht daher kommen, dass Gott schlechte Gebote gegeben hat, sondern dass diese Gebote schlecht umgesetzt worden sind. In dem Fall ist es bei den Eltern auch so. Eltern dürfen natürlich ihre Stellung nicht missbrauchen. Wir können als Eltern nicht hergehen und sagen, ich bin hier der Chef im Haus und du hast zu tun, was ich sage, egal ob das ist gut oder schlecht oder was weiß ich. Und ich probiere das jetzt einfach mal aus, wie weit du da bereit bist zu gehen, und ich stelle einfach irgendwelche Gebote auf, vollkommen unsinnig, oder test irgendwas oder so. Es geht auch nicht um Macht und Bequemlichkeit, wenn es um Gehorsam geht. Und das ist was ich in der Erziehung unserer Kinder irgendwann auch mal gemerkt habe. Ich kann natürlich Regeln aufstellen, die mir als Eltern das Leben leichter machen. Was weiß ich, Kinder quatschen die ganze Zeit. Kinder stellen 1000 Fragen. Und warum ist das so? Und warum? Und kennt ihr das? Und das nervt mich dann irgendwann so dermaßen, dass ich sage, also Kinder, am Essenstisch wird jetzt nicht mehr geredet. Das hat nichts damit zu tun, dass ich fürsorglich für mein Kind bin oder dass ich Schaden von meinem Kind abwenden will oder dass ich mein Kind irgendwie erziehen will, sondern es hat einfach damit zu tun, dass ich zu faul bin, diese Fragen zu beantworten. Und das ist ein Gebot, wo ich sage, wo Eltern dann ihre Macht, ihre Stellung missbrauchen. Und ich habe einfach festgestellt, dass ich in der Erziehung meiner Kinder immer mal wieder an dem Punkt war, wo ich in Versuchung war, Gebote aufzustellen, die nichts mit dem Wohl der Kinder zu tun hatten, sondern die einfach mit meiner Bequemlichkeit und mit meinem, keine Ahnung, ja, Bequemlichkeit in aller Regel zu tun hatten. Und das finde ich nicht fair. Und da, finde ich, missbrauchen wir unsere Stellung als Eltern. Und was ich auch festgestellt habe, gute Erziehung ist meistens unbequem. Diejenigen, die mit mir befreundet sind in Facebook, die haben kürzlich ein Video von mir bekommen. Vielleicht haben sich es manche angeguckt. Ich hätte es euch gerne gezeigt, aber es ist auch mal wieder Englisch und es trifft nicht so hundertprozentig den Kern und geht 6 Minuten, habe ich gedacht, das ist mir für heute Morgen zu lang. Aber da geht es um einen Vater, der, ich weiß nicht, ob er diese Situation kennt, im Supermarkt. Also das ist ganz, ganz typisch. Der Vater will sein Kind im Supermarkt erziehen. Und das ist eine verheerende Entscheidung. Überleg dir das gut. Denn das Kind, also er ist mit seinen beiden Töchtern unterwegs und die eine Tochter macht der anderen was und der Vater sagt, entschuldige dich. Und das Kind sagt, nein, ich entschuldige mich nicht. Und jetzt hast du als Vater oder als Mutter natürlich 2 Möglichkeiten. Entweder du sagst, jetzt haben wir den Konflikt angefangen, jetzt ziehen wir das durch. Oder du sagst, naja, man muss es vielleicht nicht unbedingt im Supermarkt machen. Der Vater hat in meinen Augen die richtige Entscheidung getroffen, denn er hat gesagt, wenn wir das jetzt nicht machen, dann sind wir hier irgendwo inkonsequent. Er sagt, du entschuldigst dich. Das Kind wirft sich auf den Boden, fängt an zu brüllen. Ja, und da geht dir als Vater sofort das Herz auf. Und dann das Allerbeste sind dann die beiden Leute, die dann zugucken. Und der eine sagt, Hase aufs Maul, sofort. Und der andere sagt, ja, sofort eine ins Gesicht und an den Haaren ziehen und so. Ich weiß nicht, ob das so eine typische Reaktion wäre. Die typische Reaktion in einem deutschen Supermarkt wäre eher, warum quälen Sie das Kind? Das Kind hat Rechte. Genau. Deswegen überlegt euch das, ob ihr das in der Öffentlichkeit tut. Also entweder ihr sagt, okay, ich erziehe meine Kinder nicht in der Öffentlichkeit, oder ihr sagt, ich ziehe das durch bis zum bitteren Ende. Der Vater zieht es durch bis zum bitteren Ende. Und in dem Video kommt dann noch eine Erwachsene, die er dann auch dazu zwingt, es zu tun. Das ist ganz, ganz nett, weil sie weigert sich, sich zu entschuldigen. Am Schluss wird sie verhaftet von der Polizei. Also ich weiß, er ist nicht ganz ernst gemeint, vermutlich. Aber ich fand es eine schöne Illustration von konsequenter Erziehung. Und das ist natürlich unbequem. Also ich habe festgestellt, die meisten Erziehungsmaßnahmen sind unbequem. Kinder denken sich vielleicht, ja, meine Eltern haben es gut, die müssen bloß sagen und was weiß ich. Aber ich finde, wenn wir unsere Kinder richtig gut erziehen wollen, dann ist das Anstrengung und dann erfordert es viel Nachdenken und viel Planung und gegebenenfalls auch unbequemes Handeln. Ich nehme jetzt mal, damit unsere Kinder ein bisschen entlastet sind, die Luise als Beispiel, die uns das mal erzählt hat, denke ich, im Hauskreis, wo Kinder bei ihrem Auto waren, die sich auch nicht so verhalten haben, wie sie hätten sollen. Und sie dann in ihrem jugendlichen Leichtsinn gesagt hat, wenn ihr jetzt nicht ruhig seid, dann dürft ihr laufen. Und die Kinder haben natürlich weiter gestritten. Ihr könnt euch das vorstellen. Und dann hätte sie jetzt das sagen können, aber ich will ja gar nicht, dass sie laufen. Ich möchte eigentlich heim. Aber sie hat gesagt, jetzt muss ich zu meinem Wort stehen. Hat alle, beide, ja, zwei Kinder, oder? Zwei Kinder aussteigen lassen. Aber nun kann man als Eltern ja auch nicht einfach davonfahren, sondern sie ist halt langsam weitergefahren. Wer hatte den Nachteil? Also die Kinder natürlich irgendwie auch, weil die laufen mussten. Aber gute Erziehung ist unbequem. Es wäre viel einfacher gewesen zu sagen, ach komm, lass gut sein. Ich habe es zwar gesagt, aber fahr mal heim, ich habe es eilig. Und das ist so oft so. Mir ist es immer wieder so aufgefallen. Gute Erziehung ist meistens unbequem. Die Bibel hat dazu auch was zu sagen. Epheser 6, Vers 4. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, sondern erzieht sie nach den Maßstäben und Ermahnungen des Herrn. Also es gibt Bibelübersetzungen, da steht auch was von Zucht. Da sage ich jetzt heute nichts dazu. Mein Thema ist heute nicht die Prügelstrafe. Aber mir ist einfach wichtig, dass wir die Kinder erziehen. A. B. Nach den Maßstäben Gottes. Und C. Weil wir Kinder Gottes sind, sollten wir unsere Kinder in Übereinstimmung mit Gottes Geboten erziehen. Und das ist für mich wichtig. Wir können nicht sagen, ja, weiß, mein Kind ist halt schwierig und ja, ich weiß auch nicht. Kennt ihr das? So, das Kind macht irgendwas und dann guckst du die Eltern an und oder? Ja. Kennt ihr das? Ich denke mir immer, Lachen hilft auch nicht weiter. Da wäre jetzt unbequeme Erziehung gefragt. Die Amerikaner haben da ein Wort dafür. Das nennt sich Tough Love. Ich weiß gar nicht, wie man das übersetzen soll. Harte Liebe oder irgendwie sowas. Und das dürfen wir jetzt so langsam lernen, in unserem Alter. Irgendwann muss man auch loslassen. Also das fängt schon an, wenn die Kinder noch daheim sind. Wir haben uns inzwischen eine Handbewegung angewöhnt. Die geht so. Und das Ende der Bewegung ist nicht das Hinterteil des Kindes, sondern das heißt durchwinken. Einfach nichts machen. Okay, kann jetzt auch nichts machen. Irgendwann ist auch die bestgemeinte Erziehung auch nicht mehr fruchtbar. Und da muss man einfach sagen, okay, jetzt muss ich nicht mehr mit meinem Kind über Gott reden. Jetzt muss ich mit Gott über mein Kind reden. Also das machen wir hoffentlich von Anfang an. Aber da hilft es auch nicht mehr viel. Meistens kämpft man noch eine Weile, ob man denkt, es hilft noch was oder nicht. Entscheidet sich vielleicht von Tag zu Tag ein bisschen anders. Aber irgendwann muss ich sagen, mein Kind muss auch mal lernen, mit seinem Leben selber klarzukommen. Und es hat nicht immer Eltern. Das heißt, ich muss mein Kind auch zur Selbstständigkeit erziehen. Und das ist auch was, was finde ich jedenfalls nicht so ganz einfach ist, so diesen Übergang hinzubekommen, auf der einen Seite zu sagen, das ist gut und das ist falsch, das ist richtig und das ist nicht so gut, das ist der Weg, den du gehen sollst und das machst du bitte nicht. Und dann irgendwann mal zu sagen, okay, ich habe dir gesagt, was ich für richtig halte, aber du triffst deine eigenen Entscheidungen. Und dieser Übergang muss auch mal kommen. Und wenn wir das als Eltern nicht hinbekommen, dann sind die Konflikte mit den Kindern vorprogrammiert. Und ich spreche das immer mal wieder gern auch in den Ehevorbereitungskursen an. Also spätestens an der Stelle muss man sich natürlich auch als Kind überlegen, inwiefern höre ich eigentlich noch auf das, was meine Eltern sagen und inwiefern lasse ich es zu, dass meine Eltern in unsere Ehe reinreden. Ich kenne persönlich ein Beispiel, wo der Mann immer zu seiner Mutter gehalten hat, anstatt zu seiner Frau, wenn es spitz auf Knopf ging. Also wenn irgendein Konflikt war und die Frau gesagt hat, das machen wir so und so, und dann hat die Mutter gesagt, nee, das macht ihr anders, dann hat der Mann irgendwann mal gesagt, naja gut, dann machen wir es halt so, wie es die Mama will. Und das ist verheerend. Und da müssen wir uns vielleicht auch selber innerlich lösen. Also es gibt ja Leute, die innerlich immer noch im Hotel Mama wohnen. Irgendwann müssen wir auch mal sagen, die Zeit ist zu Ende. Apropos, die Zeit ist zu Ende. Lasst uns ein Fazit ziehen. Ich möchte so ein paar Punkte, vielleicht hast du andere Punkte, die dir wichtig waren an dieser Predigt, aber ich habe dir mal, ich weiß nicht, 4 Punkte oder 5 sind es, glaube ich. Erstens, eine Gesellschaft, die ihre Eltern nicht ehrt, wird keinen Bestand haben. Und ich möchte euch ermutigen, versucht, egal was unsere Gesellschaft tut, jedenfalls euren Teil dazu beizutragen, dass unsere Gesellschaft nicht vollends den Bach runtergeht. Zweitens, wenn wir Gottes Segen wollen, dann müssen wir unsere Eltern ehren. Du kannst es natürlich beschließen, anders zu machen, aber denk daran, Gott hat seinem Volk gesagt, ihr habt heute die Wahl, ich lege euch diese Gebote vor, ihr könnt den Segen wählen, indem ihr tut, was ich euch sage, oder ihr könnt den Fluch wählen, indem ihr euren eigenen Wege geht. Und das trifft auf dieses Gebot, weil eben die Verheißung mit dazu genannt ist, in besonderem Maße zu. Drittens, unsere Eltern haben das verdient, nämlich dass sie ehren, auch wenn sie Fehler haben. Und egal wie groß die Fehler sind, es ändert nichts daran, dass wir unsere Eltern ehren sollen. Und ich möchte noch einen 4. Punkt hinzufügen, über den ich bisher noch gar nichts gesagt habe, aber der für mich natürlich schon auch damit zusammenhängt. Ich habe es angedeutet in dem Punkt, wo Gott keinen Spaß verstanden hat. Gott hat eigentlich noch viel mehr für uns getan als unsere Eltern. Wenn es unsere Eltern vielleicht nicht 24 Stunden rund um die Uhr für uns da waren, ich meine, ab und zu schlafen Eltern ja auch, habe ich mir sagen lassen, wenn unsere Eltern vielleicht Fehler gemacht haben und keine Ahnung, Gott ist rund um die Uhr für uns da. Gott ist immer da. Gott ist so vergebend, dass er es dir nicht nachträgt, dass du tagelang, wochenlang, jahrelang vielleicht nichts von ihm wissen wolltest. Gottes Tür ist immer offen. Gott streckt dir die Hand hin und sagt, wenn du bereit bist, zu mir zu kommen, ich bin bereit, alles zu vergessen. Gott sagt, er schmeißt unsere Sünde ins tiefste Meer und er will ihr nimmer mehr gedenken. Und warum kann er das tun? Das haben wir vorher gesehen und hier steht es immer noch, das Kreuz. Das ist das, was Gott für uns getan hat. Er hat uns seinen eigenen Sohn gegeben. Manche Leute finden das seltsam, dass wir an Weihnachten oder in der Adventszeit Lieder über das Kreuz singen. Aber das ist genau das. Jesus kam zu diesem einen Grund. Er kam nicht, um uns neue Gebote zu geben. Also hat er auch gemacht. War natürlich auch ein Teil von seinem Auftrag. Aber der eigentliche Grund, weshalb Jesus kam, war nicht irgendwelche frommen Dinge zu erzählen oder so. Sondern der Grund war, dass Gott gesagt hat, diese Menschheit geht zur Hölle, wenn ich nichts tue. Und dann hat Gott seinen Sohn geschickt und hat gesagt, ich möchte nicht, dass diese Leute sterben. Deswegen lasse ich meinen Sohn stellvertretend sterben. Das ist der Grund von Weihnachten. Und das hat Gott für uns getan. Gott hat uns alles gegeben. Und deswegen finde ich es so schön, dass wir heute Abendmahl feiern können, weil dieses Abendmahl, das erinnert uns daran, was Gott für uns getan hat. Wir werden gleich die Einsetzungsworte vom Abendmahl nochmal hören, wo Jesus gesagt hat, so oft ihr dieses Brot esst und so oft ihr aus diesem Kelch trinkt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Denkt daran, was ich für euch getan habe. Und das wollen wir heute tun. Wir wollen daran denken, was Gott getan hat. Wir wollen ihm Wertschätzung geben. Das haben wir im ersten Teil vom Gottesdienst getan. Dadurch, dass wir an diesem Mahl teilnehmen, haben wir wieder eine Möglichkeit. Und ihr könnt umschalten. Diese Möglichkeit, die wir heute haben, das ist was, wo wir Gott einfach Danke sagen können, wo wir sagen können, Herr, ich danke dir, dass du mir dieses Angebot machst, dass ich an deinen Tisch kommen darf. Wir singen nachher auch dieses Lied, du bist ein wunderbarer Hirt, wo es heißt, ich komm an deinen Tisch. Und das möchte ich einfach im Auftrag Gottes euch diese Einladung aussprechen, wo Gott uns einlädt an seinen Tisch, wo Gott sagt, ich möchte, dass du diese Gemeinschaft mit mir wertschätzt und dass du diesen Bund mit mir eingehst. So. Und ich lese uns jetzt einfach, was uns Paulus dazu